RSO im Gespräch.
Heute am Mikrofon ist Francesca Albertini und mein heutiger Gast im RSO im Gespräch ist der ehemalige Extremsportler Stefan Sigrun aus Domadems. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Francesca, freut mich, dass ich da bin.
Es freut mich auch sehr. Bist du heute schon unterwegs in der Natur? Bist du schon draußen?
Nein, ich habe schaffe 80%, habe einmal am Freitag frei, aber irgendwie scheint mir, die Freitag sind immer so katastrophales Wetter. Letzte Woche habe ich es probiert, aber jetzt, heute bin ich im Fitnessclub gewesen.
Also trotzdem Sport gemacht.
Genau, ja.
Wie gesagt, du bist eigentlich ehemaliger Extremsportler, auch sehr viel Läufe hast gemacht. Aber das heisst eben nicht einfach ein paar Kilometer joggen. Wie definierst du für dich den Begriff Extremsportler?
Gute Frage. So eine Frage stelle ich mir eben gerne oder habe ich mir gerne gestellt. Für einen Außenstehenden ist es immer extrem, aber ich selber bin dann drinnen, habe mich vorbereitet. Und für mich sind immer die Sachen, sagen wir jetzt, wenn wirklich das Wort extrem brauchen willst, die nonstop waren. Es hat immer auch solche Sachen gegeben, die vielleicht eine Woche gegangen sind, du hast aber geschlafen. Aber wirklich die Herausforderungen waren immer starten und dann ins Ziel. Und du bist 30, 40, 50 Stunden unterwegs gewesen.
Das sind extreme Zeiten, egal ob jetzt alles nonstop war oder auch Etappen. Eben, du bist manchmal mehrere Tage am Stock unterwegs gewesen, hast mehrere tausend Höhenmeter zurückgelegt. Das ist ja wahnsinnig streng. Was fasziniert dich daran?
Ja, hoffentlich ist es streng. Die körperliche Herausforderung ist für mich nie im Zentrum gestanden. Das hast du gut vorbereiten. Ich habe dann mit der Zeit gemerkt, dass eigentlich die Mentalseite viel wichtiger ist. Und vielmal vergisst man das, weil in so einem Lauf passieren dann so viele Sachen. Du bist mitten in der Nacht unterwegs, es regnet. Du weißt ja noch 100 Kilometer und dann kommt da irgendeiner auf der Schulter und sagt: Hallo Stefan, da vorne ist ein Checkpoint, da steigst du jetzt aus, du spinnst ja. Und dann musst du irgendeine Antwort auf der anderen Schulter, dann musst du das Engel kommen, wo dann erklärt, warum du eigentlich nicht aufgeben solltest. Und das sind die Sachen, die mich immer ein bisschen, ja, die haben mich immer fasziniert, das Mentale.
Wenn das jetzt so einordnen müsstest, wie viel Prozent ist mental und wie viel Prozent ist wirklich das Training, der Aufbau?
Ja gut, das Training ist natürlich der Grossteil, weil du bist stundenlang unterwegs am Trainieren. Und das Mentale, mit dem befasst dich halt nebenbei ein bisschen. Du musst dir immer vorstellen, was passiert, was könnte sein, wie reagiere ich darauf? Und da kommen Gedanken und du musst irgendeine Antwort haben auf das, weil sonst gehst du auf. Also du kannst noch so zweig sein, das habe ich ein paar Mal erlebt. Super drauf gewesen, viel besser zweig als sie, aber sie haben nachher gleich aufgegeben, weil es einfach im Kopf nicht gestimmt hat.
Hast du irgendwie ein mentales Motto oder so, das dich einmal gekippt hat? Oder was gibt dir den Kick nachher, um zu sagen, mal, ich bleibe dran?
Nein, für mich ist es darum gegangen, zu schauen, schaffe ich das oder schaffe ich es nicht. Und das war am Schluss auch die Antwort gewesen, wenn irgendein Teufel auf der Schulter kam. Dann habe ich mir immer überlegt oder habe immer eine Antwort parat gehabt, um zu sagen, hey, überleg dir mal, warum du überhaupt bis hierher gekommen bist, warum du das viele Training gemacht hast. Und das hat mir dann geholfen. Aber vielmals sind natürlich auch Situationen, die du nicht voraussehen kannst. Du hast Magenprobleme, du hast irgend mit einem Muskel etwas. Und so Sachen kannst du gerne nicht voraussehen. Aber du kannst dich gleich im Kopf ein bisschen darauf vorbereiten.
RSO im Gespräch.
Grundsätzlich hast du das fast 40 Jahre lang auch wettkampfmässig gemacht. Aber wie hat das Ganze angefangen? Wie kommt man zu dem?
Die haben damals Fußball gespielt, von klein auf, von den kleinsten Junioren. Und irgendwann in meinem Wintertraining hatte ich einfach genug gehabt und wollte etwas für mich machen. Und das war, glaube ich, etwa so Januar gewesen. Und dann habe ich gesagt, machst du etwas für dich? Habe gesehen, es gibt einen Marathon in Zürich und habe mich angemeldet. Und Marathon ist jetzt für einen Fußballer nicht unbedingt das, was er anfangen sollte, weil der Fußballer steckt mal ein paar Meter und dann rubst du wieder. Und dann bin ich an den Marathon gegangen und dann passiert genau das, was halt passiert. Oder ich habe nachher extreme Knieprobleme gekriegt bei dem Marathon. Aber das Dumme war, ich habe mich schon, bevor ich an den Marathon gegangen bin, angemeldet für einen Ironman, der in der Schweiz war. Und eben dort habe ich noch nicht einmal mich angemeldet, habe nicht einmal einen Marathon gemacht. Ich habe nur Brust schwimmen und nicht einmal ein Rennvelo gehabt. Und drei Monate nach dem Marathon war dann der Ironman.
Aber das ist schon ein bisschen sehr mutig, oder nicht? Geht so von 0 auf 100?
Keine Ahnung, was mich geritten hat. Das ist irgendwas, wo wahrscheinlich in mir drin war. Ich bin ein Widder, der halt gerne auch Grenzerfahrungen macht. Und nach dem Marathon konnte ich wirklich nicht mehr laufen. Die Knie haben so weh gemacht. Und dann bin ich etwa eine Woche vor dem Ironman bin ich zum Dr. Zinzi, damals Sportarzt, und habe gesagt, ich muss eine Spritze haben. Mach irgendetwas. Und dann hat er gesagt, komm nicht in Frage. Gang du mal, vielleicht hört es ja auf, oder? Gibt es auch.
Hat es geklappt?
Ja, ich bin schwimmen gegangen, weil ich nur Brustschwimmen konnte. Gell? Ich bin blau aus dem Wasser gekommen, es war 18 Grad und du durfte keinen Neoprenanzug brauchen. Und dann bin ich aufs Velo, bin sogar noch gefallen mit dem Velo, weil du damals keinen Klettverschluss hatte. Und dann mit diesen kalten Händen konnte ich die Schuhe nicht recht binden. Und dann ist der Schuhbändel da in den Kranz rein und hat es mich noch überschlagen. Aber nachher bin ich gegangen und ich immer gedacht, das geht nicht mit Säckeln. Aber komischerweise es hat am Anfang weh gemacht. So einen Kilometer, zwei nachher ist es irgendwie weh weggegangen.
Die Schmerzen einfach weg?
Ja, ist nicht mehr gekommen. Keine Ahnung warum.
Das ist heftig. Und vor allem würde ich euch sagen, der Start war in dem Fall mega harzig. Hast du das Gefühl, dort hättest du schon die mentale Stärke gehabt, um einfach zu sagen, nein, ey, ich bleibe jetzt im Fall einfach dran, ist mir egal, ich will das jetzt schaffen.
Ich habe ja keine Ahnung, warum ich das überhaupt angefangen habe. Normalerweise, wenn jetzt das passiert, du hast genügend Entzündungen, du kommst nach dem Ironman, wenn ich ins Ziel komme, mit Schüttelfrost, hohem Fieber, dann sagst du normalerweise, das habe ich gesehen. Aber mich hat das noch viel mehr fasziniert.
Diese Grenzerfahrung hat dich fasziniert?
Ja, und ich habe nicht gewusst, das ist ja keine Grenze. Weil ich habe es ja geschafft. Und dann hat mich das halt gereizt. Dann habe ich noch zwei, drei Ironman gemacht. Und nachher ist es dann halt weitergegangen. Und dann ist dann ein doppelter Ironman dazugekommen. Und dann ein dreifacher Ironman. Aber eigentlich auch darum, weil die Ironman, das war so die Anfangszeit in den 80er Jahren, wo die ersten Ironman waren in der Schweiz. Das war so wie eine Familie. Wir haben einander kennt, wir haben einander geholfen. Es sind immer mehr gekommen. Und dann sind ein paar, die ich kenne, sind dann auch ausgewichen auf doppelt, auf dreifachen Ironman, weil dort war es noch so ein bisschen familiär.
Also wirklich einfach immer mehr. Jetzt eben, du hast vorher auch gesagt, du schaffst ja noch, du bist eigentlich komplett noch eingespannt. Wie hast du das mit dem Training vereinbart? Also wann hast du die Gefäße gefunden zum Trainieren? Und vielleicht auch, wie häufig hast du trainiert?
Ja, also für den ersten Ironman habe ich sicher, was sind das gewesen, habe ich sicher 20 Stunden in der Woche trainiert. Das ist wahrscheinlich nicht so viel eigentlich. Das macht heute wahrscheinlich jeder, der einen Ironman macht. Das Problem war, der Ironman war in Grenoble Anfang Mai. Das heisst, die müssen über Winter trainieren mit dem Rennwell. Und dann bin ich vielmehr nach dem Arbeiten, um 6 Uhr am Abend, bin ich zum Beispiel im Januar noch mit dem Rennwell auf der Rheindamm, wenn man konnte. Und das war dann irgendwie unter Null.
Also man kann schon sagen, du liebst Extrembedingungen, egal in welcher Form.
Ja, das habe ich auch heute noch. Also ich gehe gerne in die Natur raus, am liebsten, wenn es eigentlich nicht blauer Himmel ist. Je nach Ära, wenn es zwischendrin mal schneit oder wenn es mal windet. Das finde ich schön, weil dann spürt man Natur.
Du hast jetzt vorher schon deinen ersten Marathon schon so ein bisschen angesprochen gehabt. Was hast du so für Gedanken an dem Wettkampftag gehabt? Hast du nicht vielleicht mal so gedacht, ey nein, also ist das eine schlaue Idee gewesen? Oder hast du auch Unsicherheiten gehabt? Oder bist du komplett überzeugt gewesen?
Nein, ich bin weder überzeugt gewesen, noch habe ich mir Gedanken gemacht. Ich bin einfach gegangen. Ich habe keine Vorstellung gehabt, sonst hätte ich mich nicht angemeldet.
Also kann man sagen, jung und naiv?
Ja, ich bin einfach keine Vorstellung, völlig naiv. Vielleicht auch selbst überschätzt und denkt, ja, kannst du ja shooten, 90 Minuten, dann kannst du auch schon einen Marathon säckeln. Aber wirklich keine Ahnung, was auf mich zukommt.
Aber trotzdem, es ist gut rausgekommen, offensichtlich. Und es ist ja eigentlich, man kann das schon sagen, der Start von einer mega langen Karriere oder auf jeden Fall von sehr vielen Läufen gewesen. Du hast sehr viele Erfahrungen gemacht und schlussendlich hast du Läufe auf der ganzen Welt gemacht. Ich möchte nachher noch ein bisschen genauer auf dich eingehen. Aber vielleicht zuerst mal, um so ein bisschen umreissen, pick so zwei, drei raus, die dir am meisten in Erinnerung geblieben sind.
Einerseits die ganz extrem waren, also der Swiss Iron Trail, der von Davos, eine riesige Runde in Graubünden, über 200 Kilometer und 12'000 Höhenmeter. Das erste Mal, als ich probiert habe, bin ich extrem gut dran und plötzlich Schüttelfrost gekriegt und habe aufgehört. Heute würde ich in dem Ding nicht mehr aufhören, dann würde ich mir Pause nehmen und alles. Aber dort war ich mental nicht gut vorbereitet auf so etwas. Und das zweite Mal habe ich dann, mitten in der Nacht, weil ich so müde war, bin ich dann geschlafen, noch kurz mal eine Stunde. Und dann ist das für mich wie, ich habe es nicht geschafft, obwohl ich ins Ziel gekommen bin, weil ich bin noch geschlafen. Und das dritte Mal, was ich gemacht habe, hat es dann gelangt. Und das ist so eine rechte Geschichte, die ich mit dem Lauf gehabt habe. Und dann wirklich, die Schönen sind halt die gewesen, durch die Wüste, durch die Sahara oder in Jordanien.
Auf die würde ich jetzt gerne noch ein bisschen eingehen. Eben, du hast die Wüste gerade erwähnt. Die hast du ja im 1997 gemacht. Eigentlich dem Fall eher am Anfang noch. Eben, das war der Marathon des Sables. Und das ist ja eigentlich nicht nur ein Ultramarathon, eben, der über 220 Kilometer geht, sondern der hat ja auch in einem total anderen Klima stattgefunden. Wie hast du dich da darauf vorbereitet? Wie hast du das bewerkstelligt?
Ganz lustig. Also, auf das Klima konnte ich mich nicht vorbereiten, aber auf den Boden habe ich gedacht, das ist ja Sand. Da habe ich mich vorbereitet und dann bin ich da in Reichenau da oben ins Kieswerk und dort hat es so Sandhügel gehabt. Und dann bin ich den Sandhügel auf- und abgesäckelt, um mal das Gefühl zu kriegen, wenn da der Sand unter den Füßen wegrutscht. Wenn man sagt, wenn du durch die Säcke bist, immer zwei Schritte für einen zurück. Oder? Dann habe ich das ein bisschen gehabt. Oder bin an der Riabe, wo es auch manchmal noch Sand hatte und so. Aber sonst das andere. Vielleicht nicht mehr Rucksack genommen, weil du musst für die ganze Woche alles mitnehmen. Der Rucksack war recht schwer, am Anfang etwa 12 Kilo. Und das ein bisschen trainiert, aber das Klima hast du nicht können. Du hast den Tag durch 50 Grad und in der Nacht ist dann fast null. Das hast du nicht können trainieren da bei uns.
Extreme Schwankungen eigentlich. Ja. Und hast du das Gefühl, das hat dir auch wirklich etwas gebracht? Also weißt du, dass im Kies rennen oder mit dem Rucksack oder ist es nachher trotzdem total anders gewesen?
Nein, es hat überhaupt nicht gebracht. Es ist mehr, ja, um ein gutes Gefühl zu kriegen. Aber vorbereiten kannst du dich auf so etwas nicht wirklich. Es sind ganz andere Sachen, die viel wichtiger sind. Zum Beispiel, du hast so feinen Sand. Und dann der geht in die Schuhe rein, da kannst du machen, was du willst. Es hat solche, die zum Beispiel schlau waren und gesagt haben, ich nehme einen Gore-Tex-Schuh, weil da geht ja kein Wasser rein, da geht auch kein Sand rein. Nur das Problem ist, dann schwitzt du so und dann werden die Füße feucht und Sand geht eben gleich von überall rein. Und am Schluss hat sich die Haut halb abgelöst. Oder du musst einfach den Gnade haben, um halt anhalten, den Schuh ausleeren und dann wieder weitergehen. Weil es geht ja nicht darum, dass du gewinnen willst oder irgend so etwas.
Also es hat sowieso Vor- und Nachteile. Wie hat denn schlussendlich deine Ausrüstung ausgesehen für den Lauf? Ich nehme an, nicht einfach nur einen Rucksack und eine Trinkflasche.
Nein, wenn du das heute anschaust, die Bilder von damals, wenn du einen Rucksack gesehen hast, so einen hast du heute auf einer Dreitagestour in den Bergen, wenn du alles noch dabei hast, das war ein riesiger Rucksack. Gewesen. Und du musstest das Essen dabei haben, einen Kocher und so den Trockenfood, den es gibt. Und das war lustig, einmal wollte ich kochen und hat nur so ein Loch gegraben im Sand und ein paar so Holzstecken drüber. Und der schlaue Stefan hat nicht daran gedacht, dass das Holz dann auch verbrennt. Und die Pfanne war drauf auf dem Holzrost. Und irgendein Sven, kurz bevor ich mich gefreut habe, um jetzt hier den Risotto zu essen, ist die Pfanne ins Feuer
rein. Oh nein.
Das Trinken hast du immer gekriegt. Also du hast immer am Abend, wenn du ins Ziel kommst, hast du 3 Liter Wasser gekriegt. Das hat zum Kochen, zum Zähneputzen oder was. Und für am Morgen müssen lang. Und dann hast du alle 10, 15 Kilometer noch mal 3 Liter gekriegt.
Eben, du hast jetzt schon ein bisschen angesprochen, das war ein Etappenlauf.
Genau.
Das heisst, eigentlich habt ihr dann auch immer wieder übernachtet. Aber wie muss man sich denn das vorstellen? Also sind ihr den ganzen Tag durchgesäckelt und habt dann gezeltet? Oder sind ihr auch mal in der Nacht gerannt? Wie ist das so? Also? Können wir da mal so eintauchen?
Also die meisten Etappen bist du gestartet am Morgen. Und wenn du weg bist, haben die Helfer, das sind alles die, die dort in der Wüste leben, die haben die Zelte abgerupft. Aber die Zelte waren nur so schwarze Tücher, die gespannt waren und fertig, also offen hin und vorne. Und die haben dann die wegtransportiert an den nächsten Etappenort. Und du bist dann halt einfach dort hergesäckelt. Aber gell, du hast kein GPS und so Zeug. Du hast auch so Karten gekriegt mit komischen Skizzen drauf. Und alle paar Kilometer hast du einen Checkpoint gehabt. Und dann am Abend bist du auch oder am Abend, im Laufe des Nachmittags bist du meistens bist dann angekommen. Und dann haben sie das Zelt aufgestellt gehabt, und dann bist du in irgend so ein Zelt rein, so Teppich am Boden gehabt.
Bist du dann allein gerannt oder mit anderen zusammen?
Ja, das kannst, in so einem Lauf kannst du das gerne nicht planen. Du triffst auf jemanden, säckelst mit dem, dann musst du halt etwas machen mit den Schuhen, dann gehst du vielleicht weiter. Aber du triffst immer wieder Leute, aber du bist natürlich auch allein unterwegs. Vor allem, als ich in der Nacht allein unterwegs bin. Dann bin ich in Jordanien einmal, weiss ich noch gut, dann bin ich an einen Zaun hergekommen. Und das war komisch. Und dann bin ich über den Zaun geklettert und bin weiter. Und dann bin ich nochmal zu einem Zaun gekommen, bin wieder über den Zaun. Und kurz darauf bin ich an den Checkpoint gekommen. Dann, als ich gekommen bin, schauen die mich an und sagen, wieso kommst du von dort? Und dann habe ich gesagt, wieso? Und dann haben sie gesagt, ja, du hättest von hier gekommen, da hinten ist militärisches Sperrgebiet.
Oh, Jesus Gott.
Ja, und so Sachen, das ist aber noch.
Im Nachhinein sicher lustig, im Moment schon. Wahrscheinlich nicht.
Ja, ja. Wenn ich gewusst hätte, dass ich durch ein militärisches Sperrgebiet renne, dann wäre mir wahrscheinlich nicht mehr wohl gewesen.
Ja, mir glaube auch nicht. Jetzt vielleicht noch mal kurz auf die Wüste. Eben, du hast vorhin gesagt, es geht ja nicht irgendwie um zu gewinnen oder so. Ich nehme an, es ist wirklich zu A und so, dass man es überhaupt schafft.
Ja, also für mich ist es nie, bis heute Läufe ist mir nie um zu gewinnen gegangen. Ich meine, ich hätte ja auch keine Chance gehabt, zum gewinnen. Da hat es andere, da hat es die Einheimischen, die Marokkaner dort, die waren blitzschnell. Das ist unglaublich, wie schnell die waren. Und für mich ist das Erlebnis im Vordergrund gestanden. Kommen wir durch die Wüste gehen in der Nacht und dann einmal weiss ich noch, habe ich ein Auto gekämpft vorhin und wenn ich zurückschaue, ist der Mond, der aufgeht. Das ist unglaublich. Es ist so schön in der Wüste und du hast den unglaublichen Sternenhimmel. Und auch am Abend, wenn du dann zusammengehockt bist um ein Feuer herum mit den anderen, das sind Erlebnisse, die vergesse ich nie.
Das glaube ich. Du hast vorhin auch das Essen angesprochen, dass ihr sehr viel trocken Essen hattet. Allgemein, hast du im Alltag auf dein Essen geschaut, auf die Ernährung?
Ich schaue auch heute noch nicht gross drauf. Ich habe das Glück, wie der Körper sagt schon, was er will. Vielleicht hat das auch mit diesen Läufen zu tun. Und früher war es sowieso anders. Früher hast du jetzt noch kein Carbo-Loading, dann hast du irgendwie eine Woche vor so einem Lauf hast du noch eine Teigwaren hinterher lassen, bis zum Geht nicht mehr, weil du hast den Kohlenhydratspeicher aufbauen wollen. Heute mache ich das ganz anders. Wenn ich jetzt einen Samstag einen langen Lauf mache, dann esse ich am Abend auch einen schönen Teller Pasta, trinke dazu ein Gläschen Wein, gemütlich, alles gut. Und früher haben wir auch andere in Amerika unterwegs. Am ersten Ironman, zum Beispiel, als ich war, haben wir beim Velofahren, weiss ich noch, so kleine Brötchen mit Camembert und Schinken drin. Und beim Säckeln hast du halt vor allem Gummibärchen gehabt, weil es keine Energy Gels und so Sachen gegeben.
Noch nicht.
Noch nicht, ja, ja.
Heute sind wir ein bisschen weiter.
Ist etwas anders, ja.
Glücklicherweise. Ja. Du hast natürlich, eben vorher schon angesprochen, du bist nicht nur in der Wüste unterwegs gewesen, was weit weg ist, sondern ja unter anderem auch in Bhutan. Und das hat mich sehr interessant gedacht. Ich habe dort den Titel vom Lauf gelesen und ich habe das Gefühl, es sei ein Actionfilm. Also das heisst ja Bhutan, The Last Secret, das heisst der Lauf. Sag mal, was versteckt sich da für ein Geheimnis hinter dem Lauf?
Bhutan ist halt ein faszinierendes Land. Gell? Die haben auch neben dem Bruttosozialprodukt auch einen Glücksindex. Die fragen jedes Jahr die Bevölkerung nach ihrem Zustand, ob sie glücklich sind oder nicht. Und der wird dann auch eingebaut in die ganzen Entwicklungen. Und sie sind auch sehr auf Nachhaltigkeit. Also sie lassen nicht jeden Tourist rein, sondern nur eine bestimmte Anzahl Touristen. Darum ist das Visum auch extrem teuer. Ein hochspannendes Land, natürlich auch von Religion her, mit all diesen Klöstern. Und mit dem Lauf haben wir auch die Möglichkeit gehabt, um wirklich mit diesen Leuten zusammenzuleben. Also wir haben zum Beispiel eine Übernachtung, wo wir keine ist, auf 4'000 Meter in einem Kloster gewesen, mit einem Mönch zusammen. Und das sind schon Erlebnisse, die man nie vergisst.
Und es gehört ja trotzdem zu einem der ärmsten Länder und es hat ganz eine andere Kultur. Wie hast du das wahrgenommen? Hat man das gemerkt?
Ja klar, das merkst du schon, wenn du durch ein Land springst oder säckelst, dann siehst du schon, wie die leben. Aber das Faszinierende finde ich, wie unglaublich freundlich die Leute waren, wie die auf dich zugekommen sind, wie die gelächelt haben. Das ist schon faszinierend.
Mhm. Also Bhutan war ja ein Lauf, 200 Kilometer. 10'000 Höhenmeter. Also, das ist wirklich eine mega Leistung. Wie machst du das mental?
Ja, die sind nicht die Etappenläufe, die sind nicht so schlimm. Die Distanz, zum Beispiel beim Swiss Iron Trail laufst du das nonstop und gehst nicht schlafen zwischendrin. Und da hast du die Möglichkeit, du laufst 30, 40 Kilometer und dann kannst du wieder ruhen, hockst zusammen, bist im Zelt, redest miteinander. Das tut mir jetzt mental nicht so eine grosse Herausforderung.
Also in dem Fall viel mehr jetzt beispielsweise an einem Swiss Iron Trail, wie du vorher gesagt hast.
Ja, dort ist mental schon. Dort bist du dann wirklich müde, bist kaputt. Dort hast du, zum Teil hast du auch, vor allem in der Wüste, dort hast du auch so Halluzinationen. Also in der Wüste weiss ich noch immer eine ganze Stadt gesehen, mit Autos, die gefahren sind. Und
yeah.
Die haben die Augen zugemacht und sind wieder geöffnet. Die Stadt ist immer noch da gewesen. Die haben gemeint, ich sei jetzt völlig falsch gelaufen.
Ja, je nachdem kann das Hirn ja auch einen Streich spielen. Eine Halluzination ist ja nicht Realität.
Nein, darum, irgendwas ist noch gut, du weißt ja schon, das ist eine Halluzination. Aber es ist gleich noch, du zweifelst dann gleich, wenn du eine ganze Stadt siehst. Ich immer denke Halluzinationen, dann siehst du so einen See und dann willst du vielleicht daraus trinken und es ist nur Sand oder willst du reingumpen und baden. Aber eine ganze Stadt, das hat mich dann schon ein bisschen ins Zweifeln gebracht.
Wie bist du aus dem Moment wieder rausgekommen?
Das ist dann irgendwie wieder weggegangen, oder? Da siehst du wieder etwas anderes.
RSO im Gespräch.
Im Gespräch.
Hat es den Moment gegeben, wo du wirklich einmal aufgegeben hast oder einen Lauf abgebrochen hast, weil es nicht mehr gegangen ist?
Ja, hat schon der eine oder andere auch aufgegeben. Der Swiss Iron Trail mal wegen Schüttelfrost. Der erste Ironman habe ich auch aufgegeben, weil ich bin vom Velo auf die Säckle und nachher ist es nicht mehr gegangen. Ich musste aufhören und dann nochmal bin ich heim und von Grenoble heim. Ich glaube, wie viele Stunden brüllt im Auto. Und nachher habe ich dann mich aber wieder aufgerafft und habe nochmal ein Jahr trainiert. Und das Verrückte war, gell? Die Bedingungen waren perfekt an dem ersten Ironman. Und im zweiten Ironman ist einfach schlimmer, geht es nicht mehr. Es hat geregnet, es war eiskalt. Und die Kollegen, die mir geholfen haben, mussten in ein Einkaufszentrum Plastiksäcke holen, damit ich wenigstens etwas hatte, zum Anlegen über den Kleider, weil ich nichts mehr hatte. So nass war es. Und ich weiss noch, wo der Renndirektor zu mir kam, mitten in der Nacht, ich war auf dem Velo, es hat fast geschneit. Und der ist hergekommen mit dem Auto, hat die Scheibe runtergelassen und hat auf Französisch gesagt, sie überlegen sich zum Rennen abbrechen. Und am Schluss durften nur 50 starten an diesem Lauf. Und am Schluss sind 17 ins Ziel gekommen. Aber sie haben es wenigstens gemacht, weil das wäre Wahnsinn gewesen, nach einem Jahr trainieren, nochmal nicht fertig machen können.
Hast du eine Strategie oder ein Rezept, das du über die Jahre aufgebaut hast?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich genug Zeit nimmt. Nicht wie ich beim ersten Marathon, 3 Monate, das war ja völlig daneben gewesen. Aber dass man sich genug Zeit nimmt für solche Sachen und das auch seriös aufgebaut. Und wenn man dann einmal im Wettkampf ist, oder vorher vielleicht noch im Training, dass man auch sich überlegt, was esse ich eigentlich, weil Magenprobleme gibt es schnell. Und dann musst du die Sachen, die du im Wettkampf essst, wenn du zum Beispiel siehst, die haben eine bestimmte Marke an der Verpflegungsbürste, dann musst du die vorher auch holen und mit der auch ein bisschen trainieren, damit du dich daran gewöhnst. Und was ganz wichtig ist, wenn du einen Lauf hast von vielleicht 200 Kilometern, dass du nicht schon beim Start die 200 Kilometer im Kopf hast, sondern du hast immer die nächsten 10 Kilometer oder bis zur nächsten Hütte oder bis zum nächsten Checkpoint. Und das ist ja im Leben ist ja genau gleich. Wenn du ein grosses Projekt hast, du kannst dich ja kaputt machen, wenn du das ganze Projekt hast, das verdrückt dich, oder? Und dann machst du einfach Schritt für Schritt und dann kannst du langsam führen.
Als Außenstehende ist es manchmal ja noch anspruchsvoll, um das so nachvollziehen, wie man so etwas, sag jetzt mal, Extremes eben machen kann. Was für Ziel oder vielleicht auch, was für Gedanken stehen denn für dich im Vordergrund, wenn du eben so Läufe in Angriff genommen hast oder vielleicht auch heute noch nimmst?
Am Anfang habe ich gar keine Gedanken gemacht. Und nachher hat mich das irgendwie auch fasziniert, das herauszufinden, kann ich das oder kann ich das nicht? Wie viel kann ich? Kann mein Körper das?
Grenzen austesten.
Grenzen austesten. Und dann ist natürlich klar, wenn du etwas schaffst, dann ist das auf der anderen Seite dann auch noch nicht Grenzen, weil du hast es geschafft. Also muss Grenzen woanders sein, oder? Dann machst du das Nächste wieder.
Das führt mich jetzt sehr schön an ein Zitat her, das du einmal in der Zeitung gebracht hast. Du hast gesagt, du machst jedes Jahr etwas verrückt. Gilt das immer noch? Heute auch?
Ja, das ist noch schwierig. Ich bin halt schon gerne in der Natur unterwegs und nicht, wenn alles irgendwie normal ist. Also ich gehe inzwischen sehr gerne am Morgen früh schon, ich starte in der Nacht, dass ich Sonnenaufgang auf einem Berg da oben bin. Oder wenn ich unterwegs bin, ich plane es schon einigermaßen, aber dann gehe ich vielleicht völlig einen anderen Weg. Also es ist nicht mehr das Extreme von Leistung her. Es ist mehr das in der Natur draußen sein, Natur erleben, das finde ich schon noch spannend. Oder auch etwas Neues ausprobieren, wie jetzt Langlaufen oder Skifahren, Carving. Vor 20 Jahren oder 25, als ich aufgehört habe, waren Ski 2 Meter. Und jetzt Carving, das sind auch so Herausforderungen. Ich glaube, es ist nicht das Extreme, das ich gerne habe, sondern die Herausforderungen. Etwas Neues.
RSO im Gespräch.
Du hast ja grundsätzlich, wenn man jetzt so ein bisschen, sag jetzt mal, die Läuferstatistik anschaut, hast du eben in den letzten fast 40 Jahren über 33 Ultramarathons gemacht. Aber ich habe nachgeschaut, 2016 ist der letzte Lauf, der drin ist. Jetzt so ein bisschen frech gefragt. Hast du keine Lust mehr? Auf Wettkämpfe wahrscheinlich.
Ich mag den Stress nicht mehr. Das, wie soll ich sagen, die Natur ist so schön und wenn es jetzt so Wetter ist und ich gerne eine schöne Tour in den Bergen machen, wenn ich aber einen Wettkampf habe, in 3 Wochen, dann muss ich irgendetwas ganz Spezifisches trainieren. Und das mag ich einfach nicht mehr. Ich will mich in der Natur treiben lassen, ich will das machen, was ich Lust drauf habe und nicht ein ganzes Jahr mich auf irgendetwas vorbereiten.
Also kann man sagen, du bist immer noch am Laufen, du tust immer noch lange Läufe machen, einfach nicht mehr auf Wettkampfbasis?
Ja, also wenn es geht, gehe ich an einem Wochenende, gehe ich viermal ist auf 80%, kann am Freitag gehen. Und jetzt ist es mir ein bisschen langlaufen. Aber so im Frühling, Sommer, dann gibt es schon wieder Läufe von 5, 6, 7 Stunden, wo ich halt früh am Morgen gehe und in den Bergen bin. Aber ich laufe mein Tempo. Wenn ich ein Tier sehe, kann ich auch mal her sitzen und einem Murmeltier zuschauen. Oder ich fotografiere auch gerne unterwegs. Das ist dann mehr, wie soll ich sagen, für das Gemüt, kann man fast sagen.
Du bist immer noch sehr aktiv. Was für Sportarten sind jetzt neu dazugekommen?
Also geblieben ist das Laufen ist geblieben. Golf habe ich vor ein paar Jahren angefangen. Jetzt ist das Jahr Langlaufen dazugekommen, Skifahren, Klettern. Wobei Golf eigentlich fast am spannendsten ist, weil wenn du aus einem Leistungssport, aus einem Extremsport kommst, dann weißt du, mit Willen kann ich alles machen. Und beim Golfen habe ich ganz bittere Erfahrungen müssen machen am Anfang. Wenn du einen schlechten Schlag hast und dann habe ich das Gefühl, so, mit dem Nächsten hole ich jetzt das. Und dann, das Einzige, was passiert ist, es gibt nur ein riesiges Loch im Boden. Und die Demut, die Gelassenheit, das habe ich schon müssen lernen im Golfen.
Also eine andere Art von mentaler Stärke, die du hier aufbauen kannst.
Ja, völlig anders.
Ja, und wahrscheinlich auch so ein bisschen von dem, sage ich jetzt mal, wo man vielleicht manchmal ein bisschen ein Bild hat von Leistungsorientierung, wahrscheinlich auch ein bisschen weg. Also es geht wirklich auch um das Rundum, nehme ich an.
Ja, es ist halt auch, wenn du im Job schon deine Leistung musst bringen, oder? Dann finde ich, irgendwie sollte dann der Sport, den du machst, fast schon eine Erholung sein und dort solltest du dich nicht auch noch stressen. Also in den letzten Jahren hat sich das darum auch immer mehr verschoben und darum habe ich auch aufgehört mit Wettkämpfen. Weil jetzt gehe ich in die Natur raus und hole mir dort meine Energie.
Aber in meinem Nase war es trotzdem irgendwo durch eine Lebensschule? wo man sehr viel gelernt hat?
Ah, das war auf jeden Fall gewesen. Einerseits die verschiedenen Orte, wo man gewesen sind, die verschiedenen Kulturen, die man erlebt hat. Aber auch die Art, weißt, wenn man sich ein Ziel setzt, wie man darauf hinschafft, wie man mit Rückschlägen umgeht, wie man die verarbeitet. Das ist schon etwas, was einen prägt.
Wenn man das jetzt vielleicht so ein bisschen, ja, auf dein ganzes Leben bezogen kann, zusammenfassen, hast du ein Lebensmotto?
Ich habe nicht nur eins, ich habe wahrscheinlich etwa gefühlte 100 auf dem iPhone.
Oder das Wichtigste?
Das Leben ist zu kurz für irgendwann. Also man sollte nicht Sachen, die man gerne machen würde, aufschieben, zu lang. Weil du weißt nicht, was in einem Jahr ist, du weißt nicht, was in einem Monat ist, du weißt nicht, was in 10 Minuten ist. Oder? Und das Leben hat so viele Möglichkeiten. Und was dazu gehört, auch, ist auch gerade die zwischenmenschlichen Geschichten. Oder wenn man sagt, oh, das sollte ich schon lange mal besuchen, oder man hat mit jemandem streiten und sagt, das muss ich mal klären. Solche Sachen sollte man sowieso nicht aufschieben, weil irgendwann ist es zu spät und dann bereut man vielleicht, dass man es nicht gemacht hat.
Du hast es schön gesagt, es ist zu kurz für irgendwann. Was gehört zu deinen nächsten unmittelbaren Träumen dazu?
Ach, ich habe 1000 Träume.
Das ist schön.
Ja, aber ich lebe sie auch. Also, ich träume nicht lange. Ich bin darum auch, das Leben ist zu kurz für irgendwann. Wenn ich etwas sehe, dann denke ich, ach, jetzt machst du das.
Also trifft auf dein Sprichwort, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum auch zu.
Genau. Und jetzt komme ich noch dazu, gell? Jetzt bin ich bald pensioniert, jetzt habe ich viel mehr Möglichkeiten, noch, um all die Hobbys zu machen. Ich mache mir keine Sorge, ich lebe im Jetzt. Ich studiere nicht gross in der Vergangenheit um. Ich träume nicht von irgendeiner Zukunft. Ich probiere jetzt im Moment zu leben. Das zu geniessen, egal wo ich bin.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, finde ich. Und eben, du hast das jetzt auch gesagt, wir sind im Hier und Jetzt. Jetzt bei diesem Radiointerview gewesen. Ich habe es sehr, sehr, sehr spannend gefunden. Danke vielmals. Hast du dir Zeit genommen?
Danke dir. Schön, dass ihr da seid.
Ihr könnt das Gespräch jederzeit auch nachhören auf rso.ch oder sonst überall, wo ihr eure Podcasts hört.
RSO im Gespräch.